Also, heute Morgen habe ich mal hier ein Buch mitgebracht. Was könnte das sein? Bitte?
Ein Roman.
Ein Roman. Durchaus möglich. Ist dick genug dafür, ja. Aber es ist noch was anderes. Noch eine Wortmeldung? Bitte? Lexikon? Nein, noch nicht. Das Richtige. Gut, ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Es ist eins von vier Bänden von Spurgeon. Den kennt ihr, ja? Der war ja englischer Pastor und der war weltbekannt. Und der hat die Psalmen ausgelegt. Und das ist eins von vier Bände. Nur über die Psalmen. Wir haben die zu Hause. Ja, und der Psalm 91, den habe ich mir dann mal hier angeschaut. Und da sind mehrere Seiten. Also es ist jetzt ganz erstaunlich, was der Mann für eine geistliche Kraft hatte, das alles aufzuschreiben. Ganz wunderbar. Natürlich, wenn man jetzt da reinschaut, der Mann hat ja im 19. Jahrhundert gelebt und gearbeitet und ist 1834 geboren. Ja? Und da waren natürlich die Formulierungen, die waren ganz anders wie heutzutage. Ne? Man kann das, heute könnte man das nicht mehr so vortragen, aber ich habe mich trotzdem mal hier ein bisschen lang gearbeitet dran und natürlich die ganz alten Worte mal ausgetauscht, ja. Aber die Grundlage von dem, was ich sage, stammt hier aus diesem Buch. Das darf ich euch sagen, weil ich war so begeistert davon. Und dann muss man sich vorstellen, vier Bände nur über die 150 Psalmen. Ganz toll. Könnt ihr nicht einmal reingucken, was der so schreibt hier, ne? So, das zur allgemeinen Einführung. Spurgeon, ja, da stand schon bei ihm, bei der Einführung, dieser Psalm hat keine Überschrift. Ich habe es natürlich ein bisschen umgewandelt und habe gesagt, dieser Psalm hat keine Autorenangabe. Und es fehlen uns die Möglichkeiten, den Namen des Dichters oder die Zeit der Abfassung mit Gewissheit festzustellen. Das hat noch keiner herausgefunden. Die jüdischen Gelehrten, wie auch manche der alten kirchlichen Ausleger, meinten, jeder Psalm, bei welchem der Verfasser nicht genannt wird, dann trifft es den, der vorher geschrieben stand. Der wäre dann auch der Autor des nächsten. Diese Behauptung ist allerdings nicht zu halten und das lässt sich auch beweisen, dass es nicht stimmt. Und unter den 150 Psalmen, die wir haben, gibt es keinen tröstlicheren Psalm wie den Psalm 91. Und deshalb wollen wir uns heute nur mit drei Versen aus diesem Psalm beschäftigen. Psalm 91, kein tröstlicheren wie dieser. Ganz wunderbar. Und wir haben es ja schon im Lied gehört hier. Sein Ton ist durchweg herausragend, also das sticht direkt heraus. Der Glaube schöpft hier aus dem Vollen und äußert sich in ganz besonderer Weise. Ein deutscher Arzt pflegte damals zu sagen, ja, das wäre das beste Schutzmittel gegen in Cholera-Zeiten. Das war vielleicht so im Mittelalter und das wäre zu empfehlen, dass man diesen Psalm öffentlich bekannt macht. Er ist in der Tat die beste Arznei gegen Pest und Plagen, hatte man damals gesagt. Wer im Geist dieses Psalms lebt, kann furchtlos sein, muss keine Angst haben. Vielleicht könnte man jetzt auch sagen, das gilt auch bei Corona, Covid-4. Muss keine Angst haben. vorsichtig sein, ganz klar, Masken, alles okay, ja. Aber ist die Frage, habe ich Angst? Ich muss ehrlich gestehen, ich habe wenig Angst damit. Obwohl, wenn man das so sieht und hört, die Leute dann im Krankenhaus liegen und da sterben und keine Luft mehr kriegen, könnte man wirklich schon Angst bekommen. Ja? In Kriegszeiten ist dieser Psalm in verschiedenen Sprachen auf starkem Papier ausgedruckt worden und es haben dann Leute zu Zehntausenden die verteilt, und zwar die Parteien, die sich gegenüberstanden, die Kriegstreiber, und haben dort diesen Psalm ausgeteilt. Das war auch ein bemerkenswerter Auslegung, was er hier schreibt. Ja. Meine, ein Amulett in dem Sinne ist der Psalm freilich nicht, aber wie schon der erste Vers beweist, und wir möchten jetzt mal diese ersten beiden Verse mal beleuchten, also Vers 1 und Vers 2. Und die sind überschrieben mit dem Titel Die Stellung der Gottesfürchtigen. Also wo stehen die? Was hat das mit den Gottesfürchtigen zu tun? Die Verse lauten, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Punkt. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, die in diesem Psalm verheißenen Segnungen gelten nur denjenigen Menschen, die mit Gott in enger Gemeinschaft leben. Das ist keine Pauschale, die jetzt über alle Menschen ausgestrahlt wird. Nein, nur gelten nur denen, die in guter Gemeinschaft mit Gott leben. Wo der Mensch sagt, das ist mein Gott. Und diejenigen, die jetzt sagen, na ja, wenn es mal eng wird, dann kann ich mal zu Gott rufen, in besonderen Zeiten, nur so ab und zu mal mit Gott in Verbindung treten wollen. Nein, die nicht. Die sitzen nicht unter dem Schirm des Höchsten. Das muss man sagen. Wer durch Gottes Gnade in beständige Gemeinschaft mit Gott steht, sodass er in Christus bleibt, also mit ihm verbunden ist, und natürlich dann auch Christus in ihm. Das ist eine Verbindung, die kann keiner zerreißen. Der genießt außerordentliche Segnungen, welche denjenigen verschlossen sind, die nur von Ferne Gott folgen. Naja, mit Abstand. Zu dem sicheren Hafen gelangen nur diejenigen, welche die Liebe Gottes in Christus Jesus erkennen. Und nur die bleiben in seiner Nähe, deren Leben Christus ist. Die sind getragen. Für diese Menschen ist der Vorhang zerrissen. Ihnen steht der Gnadenthron stets offen und ihnen sind die schützenden Cherubim sichtbar. Ihnen leuchtet die Herrlichkeit des Höchsten. Also die sind nah dran. Ja? Und das ist gut so. Und da dürfen wir uns freuen. Sie haben wie Simeon den Heiligen Geist in sich und wie Hanna, die nicht aus dem Tempel weichen wollte. Das sind so Beispiele. Ja? Die hat er hier auch in diesem Buch dann erläutert. Und die, die wissen, was es heißt, samt Christus auferstanden und samt ihm in das himmlische Wesen versetzt zu sein, die haben Geburt, Kreuz miterlebt und die Auferstehung. Die wissen, was das ist. Ein Geschenk des ewigen Lebens. Solche besondere Gnade sichert ihnen auch besonderen Schutz. Also, die werden nicht allein gelassen. Diejenigen, die Gott nur von ferne, sagte ich schon, oder im äußeren Vorhof, wenn man das Beispiel mal nehmen will, im Tempel, da gab es ja einen Vorhof und da gab es das Innere, die nur außen sind und nicht hineingehen und dort im Vorhof beten, die wissen wenig von den Vorzügen des inneren Heiligtums. Die wissen nicht, was innen passiert. Ja? Sonst würden sie gewiss in Gottes Nähe sein wollen. Sie würden nicht ruhen, bis ihnen auch die heilige Gemeinschaft mit Gott auch zuteil würde. Der allmächtige Gott wird alle die bewahren, welche bei ihm wohnen, also bei ihm nahe dran sind, will das heißen. Sie stehen unter seinem Schutz. Das hat Gott zugesagt und das gilt. Wer bei Gott Hausrecht hat, das ist auch so ein Wort, ja, ist ein bisschen älter, aber es sagt was aus. Ja. Wer bei Gott Hausrecht hat, genießt, der ist geborgen. Kein Übel kann ihn antasten, denn die ausgebreiteten Flügel seiner Macht und Liebe beschirmen ihn vor dem Bösen. Machen wir uns nichts vor. Der Böse, der will immer an die Gläubigen ran. Irgendwo immer einen Fuß stellen. Ja. Aber hier steht, nein, er wird bewahrt. Und wir haben in Hessen meine Frau hat da eine Freundin, und die sagte mal, ja, wenn der Böse irgendwie angreift, dann sage ich, hier hast du nichts zu sagen. Finde ich gut. Ja? Die zeigen ihm die kalte Schulter. Nichts hier bei uns. Dieser Schutz ist beständig und er ist nicht hier, geht nicht rauf und runter, heute mal oder morgen mal, dann nicht mehr. Nein, ist beständig und die ihn genießen, die bleiben darin. Denn es ist ja der Schatten des Allmächtigen. Das ist ja seine Macht, die sichert ja sozusagen uns gegen jeden Überfall ab. Das ist eine Versicherung, die Menschen nicht geben können. Die kann nur Gott geben. Abgesichert. Da gibt es kein Vertun. So, wir kommen zum zweiten Vers. Der unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der sagt, ich spreche zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg. Das durch persönlichen Glauben anzueignen, ist die höchste Weisheit, dass man das kapiert, ja? Dass man sagen kann, ja, wir wollen von dem Psalmdichter lernen, dass wir unseren Glauben freimütig aussprechen sollten. Solche Bekenntnisse ehren Gott und ermuntern andere auch, Vertrauen zu fassen. Ich war ich war schon 35 Mal in der Herzklinik in meinem Leben. Der Herr hat mich durchgebracht bis zum heutigen Tag. Und bei einem dieser Aufenthalte lernte ich jemanden kennen, der für mich noch zum Vorbild wurde, nämlich nach einigen Bekanntmachungen und so, also dass man sich gegenseitig bekannt macht und so, sagte er, glauben Sie an Gott? Mann, ja, sage ich glaube an Gott. Wunderbar, sagt er, dann sind wir ja in Jesus vereint. Und abends haben wir noch zusammen gebetet. Der hat Mut gehabt. Glauben Sie an Gott. Mein Reinhold kennt mich, ich bin ja auch nicht so bescheiden, auch schon. Ne? Reinhold haben wir ja überall bei den Freiversammlungen überall unser Bekenntnis gemacht. Aber das fand ich gut. Ne? Glauben Sie an Gott. Dann wusste der gleich Bescheid. Gut, wenn ich gesagt habe, nein, dann hätte er wahrscheinlich angefangen zu missionieren. Ja, warum nicht? Ja. Also da erlebt man schon mal dies. Ja. Und das Schönste war, in einer dieser Aufenthalte bekam ich eine Postkarte von jemandem, aus dem Hessenland. Und dann, wie alles ruhig war, sagte ich zu dem Mitpatienten, hör mal, ich habe hier eine Postkarte bekommen, steht was Schönes drauf. Ja, sagt er, was denn? Lest doch mal vor. Ja, und habe ich das vorgelesen. Er war ganz still. Auf einmal sagte er, weißt du, das Letzte fehlt mir. Mann, da war sofort bei mir die Antenne draußen. Ja, ich bin aufgestanden, bin zu seinem Bett gegangen. Und da sagte ich immer, ich will dir mal sagen, wie ich damals dazu gekommen bin. Ja, erzähl mal. Und da habe ich das erzählt, dass ich bewusst Ja gesagt habe für den Glauben an Jesus. Und dann, ja, sage ich, das kannst du auch haben. Ja, wie, meinte er? Ja, sage ich, ich kann dir ein paar Sätze vorbeten, kannst, wenn du das verinnerlichst, kannst du das nachbeten. Und dann bist du bei Jesus, dann bist du auf seiner Seite. Sage ich, willst du das? Sagte, ja, ich will das, aber mit Überzeugung. Und da haben wir da gebeten, da hat sein Leben Jesus anvertraut. Ganz wunderbar. Das Letzte fehlt mir. Und da will Gott uns auch als Zeugen haben. Da habe ich gesagt, für sowas gehe ich nochmal in die Klinik. Ja, also ist nicht immer ein Unfall, wenn man mal in die Klinik muss. Ja? Das Letzte fehlt mir. Den Glauben bekennen, das ist der entscheidende Punkt. Wir haben nichts zu verbergen, Gegner. Die Menschen haben es ja eilig genug, ihre Zweifel kundzugeben und brüsten sich sogar noch mit ihnen. Nein, es gibt in unseren Tagen eine Richtung, die mit großer Anmaßung auf Bildung und Gedankenreichtum Anspruch erhebt und doch ihren Ruhm darin sucht, alles zweifelhaft zu machen. Das geht ja bis in die Zeiten, die wir jetzt erleben. Ja. Umso mehr ist es daher für die Gläubigen Pflicht sogar, ruhig, aber fest zu bezeugen, sich gar nicht jetzt irgendwie aufzuregen, ganz ruhig und sachlich zu sagen, so ist es bei mir, dass ihr Vertrauen auf Gott fest gegründet ist. Da habe ich gute Erfahrungen mitgemacht. So in der Art, ne, es ihnen deutlich machen. Was wir sagen, müssen wir allerdings auch durch unsere Handlungen beweisen. Es geht nicht nur darum, ne, dass wir schön reden, sondern sie müssen merken, der tut auch, was er sagt. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Da kannst du nicht an deinem Nachbarn vorbeilaufen und nicht Guten Morgen sagen. Ja? Das geht nicht, das musst du beweisen. Du musst, auch wenn dir mal ein bisschen schief guckt, moin, wie geht's dir, ist alles gut? Ja, immer freundlich sein. Das sind so praktische Dinge. Ne? Mein Nachbar Helmut da, der geht immer vorbei, wenn er in die Garage will. Ach Helmut, willst du wieder, ne, mal rausfahren hier? Ja, ja, der hat auch eine schlimme Krankheit gehabt. Da musste eine Niere musste ihm entnommen werden. Ja. Und da hatte er mir doch alles mal erzählt. Dann habe ich gesagt, Helmut, wir können dafür beten. Ganz ruhig. Ne? Ja. Und ich merke auch, das hat er gar nicht für übel genommen. Ja. Gut, es gibt auch Fälle, das haben wir auch gehabt schon bei uns im Dorf. Meine Frau sagte dann, weil es war ein Ehepaar und die Frau war schwer krank, und dann hat sie gesagt, meine Frau, zu dem Mann, ja, soll man mal für ihre Frau beten? Nee, hat er gesagt, nee, brauchen wir nicht. Ne? So, und die Frau ist jetzt inzwischen gestorben. Und dann hat meine Frau dem Mann aber einen schönen Brief geschrieben. Und das, was da drin stand, war die Wahrheit, dass die Frau auch bei ihr, wo sie krank war, ne, sie besucht hat, die schönsten Blumen mitgebracht, die man nur kannte. Ja, und das rausgestellt, wertgeschätzt. Und der hatte sich gefreut dadurch. Mann. Und dann merkte er auf einmal, die sind ein bisschen anders. Ja. Also immer mal gucken, wo können wir unseren Glauben bekennen, dass die Leute es auch verstehen. Also reden und tun muss übereinstimmen. Das können wir uns merken. Da predige ich selber für mich. Durch Handlungen beweisen. Ja, der Vogel, der flieht ins Dickicht, wenn er sich schützen will. Der Fuchs eilt zu seiner Höhle. Jedes Geschöpf benutzt in der Stunde der Gefahr seinen sicheren Ort. Die wissen dann, husch, 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 zack, in die Höhle rein, da sind wir geschützt. So lasst uns auch in jeder Drangsal, also in jeder Enge, in die wir hineinkommen, da kommt jeder mal rein, egal was es ist. Bei dem einen ist dieses, bei dem anderen ist jenes. Ob er alt ist oder ob er jung ist. Alt hat vielleicht noch ein bisschen andere Probleme mit mehr Krankheiten und dies und das. Da tut es weh und die Hüfte klappt nicht mehr. Aber es gibt auch bei jüngeren Leuten ja auch mal Probleme, welche Art auch immer. Und wenn wir in solche Enge irgendwie reinkommen oder wo wir auch eine Gefahr befürchten, zu Gott, dem ewigen Schirmherrn zu fliehen, da Zuflucht zu suchen. Wenn wir unter dem Schutz des Herrn stehen, können wir froh sein. Das macht uns sicherer, wenn wir unter dem Schutz des Herrn ja, stehen. Dann ist es das Beste, was wir tun können. Unsere Stellung untereinander ist auch wichtig, dass wir füreinander da sind. Kein Graben, kein Gatter, keine Zugbrücke, keine Festungswall, keine Mauer, kein Turm könnte uns solche Sicherheit gewähren. Weil die haben ja immer früher riesige Burgen gebaut. Schutz, das waren Schutzburgen. Die wollten da jetzt nicht unbedingt mit, glänzen, sondern sie wollten Schutz haben. Ne? Und ein großer Turm dabei und da kann keiner ran. Ja? Man suchte Schutz mit solchen Gebäuden. Und dann gab es ja noch diese großen Wälle, habt ihr auch schon gesehen. Ne? Große Graben zwischen dem Gebäude und dem Land. Ja? Das war auch nochmal eine Möglichkeit, ne? Sich abzuschirmen. Da konnte keiner mit dem Auto durch oder mit dem Pferd. Das war ein Schutzwall. Ja, auch heute ist der Herr uns Mauer und Schutzwall im Sinne von dem, was wir hier gesagt haben. Feinden von Fleisch und Blut und solchen von geistiger Art entgeht ihre Beute, wenn der Herr sich zwischen uns und ihnen stellt. Ja, wenn da der Herr dazwischen ist, ist nichts zu machen. Und alle anderen bösen Mächte müssen vor ihm weichen. Hier hast du nichts zu sagen. Mauern können Covid-19 nicht ausschließen. Aber der Herr vermag es. Das dürfen wir jetzt mal sagen. Es ist dem Psalmschreiber nicht genug, den Herrn seine Zuversicht und seine Burg zu nennen. Der Dichter fährt fort, mein Gott, auf den ich hoffe. Das hat er noch dazu gesagt. Da steckt was drin. Ne? Zuversicht. Kein Zweifel. Größeres kann man eigentlich nicht sagen. Mein Gott, auf den ich hoffe. Hoffe könnte man auch das Wort trauen nehmen. Auf den ich traue. Wenn ich 100% Vertrauen habe zu jemandem, sagt, nee, der haut mich nicht übers Ohr. Sei es bei Geschäften oder sonst wie, ne, dem vertraue ich. Dem vertraue ich auch mein Geld an oder was auch immer. Auch mal, wenn ich Probleme habe, dass ich mit dem was sprechen kann. Das sind Möglichkeiten, ja, wo es Vertrauen bedarf. Ne? Ich gehe nicht zu einem Seelsorger, zu dem ich kein Vertrauen habe. Ja? Das ist wichtig. Ihm muss ich vertrauen, in gewisser Maßen in allen Bereichen. Vertrauen auch üben, das ist auch ein wichtiger Punkt. Und das kann auch mal was schief gehen, aber dass wir dann merken, halt, da hast du dich vertan, das ist nicht in Ordnung. Ja? Liebe Zuhörer, so schreibt er, bitte um Gnade, dass auch du sagen kannst, mein Gott, auf den ich hoffe, ist nicht für allgemein gültig halte, sondern für mich persönlich. Ich traue auf dich. Wenn du das sagen kannst, ist mehr wie die halbe Miete, wie man so sagt. Ja? Da steckt was drin. Und jetzt kommen wir mal zu dem Vers 11. Das ist eigentlich der Höhepunkt. Und ich glaube, im Lied kam das auch schon. Er hat seinen Engel befohlen, dass er dich behüten auf allen deinen Wegen. Allen deinen Wegen. Wo du gehst und stehst. Ob du zu Hause bist oder krank bist, liegst im Krankenhaus. Auf allen deinen Wegen. Die Engel behüten dich. Erstens, ich möchte an dieser Stelle mal die Frage stellen, glaubt ihr an Engel? Ja, gut. Engel sind ja beliebte Figuren der christlichen Frömmigkeit. Manchmal werden sie ganz niedlich dargestellt, wie Raphaels Putten, die Kleinen, die frech und pausbackig wie kleine Kinder aussehen und auf Postkarten und Tassen weit verbreitet sind. Engel können aber auch bedrohlich wirken. Zum Beispiel ein Engel, der Adam und Eva aus dem Paradies vertreibt. Das war ein Engel. Nee, der war nicht so klein, pausbackig. Und den Zugang bewacht auch nachher, dass sie nicht mehr rein können. Da kam keiner mehr durch. Engel erscheinen in der Bibel oft als Boten. Maria erfährt von einem Engel, dass sie mit dem Jesuskind schwanger werden wird. Ein Engel informiert auch die Hirten auf den Feldern von Bethlehem über die Geburt des Heilandes. Aber ganz ehrlich, wenn ihr an Engel denkt, wie stellt ihr euch dann vor? Engel mit Flügel, mit lockigem Haar? Immerhin, die Seraphim hatten ihren festen Platz in der lutherischen Abendmahlsliturgie, bis sie einer Liturgiereform zum Opfer fielen. Da waren sie weg und durch das allgemeine Wort Engel ersetzt wurden, nicht mehr Seraphim. Bei Jesaja haben die Seraphim 6 Flügel, Hände, Füße und ein Gesicht. Das steht in Jesaja 6, 1 bis 2. Hat jemand eine Bibel da? Da würde ich doch mal sagen, dann lesen wir das mal, was da steht. Jesaja 6, 1 bis 2. Ja, er blättert mal rein. Kannst du mal laut?
In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron. Und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm. Ein jeder hatte 6 Flügel, mit 2 deckten sie ihr Antlitz und mit 2 deckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie.
Genau, das steht das, der Beweis. Ja? Zweitens, aber zurück zur Ausgangsfrage, glaubt ihr an Engel? Wahrscheinlich an solche Engel wie Jesaja oder Maria oder die Hirten auf dem Feld von Bethlehem, wie die sie gesehen haben. Auf Engel ganz verzichten will man heutzutage nicht. Nicht einmal die Ex-DDR konnte ohne die auskommen, weil Engel dem atheistischen Programm einerseits widersprachen, der Staat aber andererseits den menschlichen Bedürfnissen nach Engeln irgendwie nachkommen musste. Sie konnten das nicht ohne weiteres ausklammern. Da wurden die Engel in der DDR als geflügelte Jahresendzeitfiguren benannt. Das habe ich auch noch nie gehört. Ne? Jahresendzeitfiguren. Die wurden dann verkauft, ne? Diese Dinger. Engel sind für unsere Kultur unverzichtbar. Sie gehören ganz fest zum religiösen Inventar. Ganz gleich, ob bei Christen, Juden oder Muslimen. Die kommen überall vor. Drittens, was sind Engel? Engel sind nichts anderes als dienstbare Geister Gottes, wie sie in Hebräer 1, 13 bis 14 genannt werden. Dienstbare Geister Gottes. Sie sollen den Gläubigen dienen, ihnen helfen und sie begleiten. Das war die, oder ist die Aufgabe der Engel. Viertens, Dietrich Bonhoeffer war ein Mensch, dem Engel sehr wichtig waren. Er war 1943 von den Nazis verhaftet worden, das wisst ihr, unter anderem, weil er Juden zur Flucht verholfen hatte. Haben sie ihn gleich festgenommen und ins Gefängnis gesteckt. Bonhoeffer war eingeweiht in die Attentatspläne des Grafen Stauffenberg auf Hitler. Er wusste Bescheid, was geschehen sollte. Im April 1945 wurde er auf Befehl Hitlers noch kurz vor Kriegsende ermordet. Bonhoeffer. In der Haft hatte Bonhoeffer viel in der Bibel gelesen, die Psalmen hat er gleich mehrfach durchgearbeitet und durchgebetet. Das war ein ganz wichtiger Punkt. In einem Brief an seinen Freund Eberhard Bethke erwähnt er ausdrücklich den Psalm 91 und spielt auf jene Verse an, die man gerne seinen Kindern mit auf den Weg gibt, nämlich Vers 11, den ich gerade gelesen habe. Der Herr hat seinen Engel befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Das Gedicht von guten Mächten wunderbar geborgen, schreibt Bonhoeffer, als er schon in verschärfter Gestapo-Haft war und jederzeit mit seiner Hinrichtung rechnen musste. Es wird allgemein vermutet, dass er mit den guten Mächten Engel gemeint hat. Das wäre denkbar. Ja? Fünftens zu dem Thema. Die Begleitung durch Gottes Engel heißt, dass wir nicht allein sind, was immer uns geschieht. Die guten Mächte sind um uns am Abend und am Morgen. Auch von nichtgläubigen Menschen hört man schon mal den Satz, da hast du aber oder da habe ich einen Schutzengel gehabt, dass sie vor einem Unfall bewahrt wurden oder einem Blechschaden, aber sich selbst, ihnen selbst nichts passiert ist. Da hast du aber einen Schutzengel gehabt. Auto Totalschaden, selbst keine Verletzung. Das ist mir auch schon passiert. Ist schon viele Jahre her. Ich fuhr im Vogelsberg und da waren viele Kurven. Ich gestehe, ich bin zu schnell gefahren. Und dann bin ich aus einer Kurve getragen worden, ne? Und dann eine circa 10 Meter Höhe hohe Böschung runter. Und das Auto drehte sich ja, mindestens 6-7 Mal. So ging das runter. Und unten war ein kleiner Bach, da blieb das Auto mit den linken Rädern so drin liegen. Und ich bin ausgestiegen, ich konnte noch raus hinten, ausgestiegen, mich geschüttelt. Ich hatte nichts. Ich hatte hier so eine Hornbrille und da, die lag dann auf der Böschung und da war oben so ein kleines Eckchen weg. Schutzengel, Auto total schrott. Ein Schlepper hat man dann das Auto da unten rausgezogen. Das ist, ne? Da kann man nur sagen, danke, ja. Schutzengel. An der Stelle möchte ich noch mal von einem anderen Erlebnis erzählen, was ich gehabt habe. Ich fuhr mit der Deutschen Bundesbahn mit meinem Enkel Joshua, der jetzt in Köln wohnt, lebt, vom Westerwald nach Karlsruhe. Und wir beteten vor der Reise um Bewahrung und Gottes Führung. Unterwegs mussten wir mehrfach umsteigen. So auch in Frankfurt, wo wir mit dem ICE dann weiterfahren wollten nach Karlsruhe. Wir lasen auf der Anzeigetafel der Zug 20, dass er 20 Minuten Verspätung hatte, und wir schauten uns noch etwas vor dem Bahnhof um. Großes Portal, wunderbar, das sieht gut aus, ein paar Bilder gemacht. Und wie wir dann wieder reinkamen, sind wir dann genau dahin, wo angezeigt war, bevor wir rausgingen. Und da stiegen wir ein und sind dann so zwei Abteile durchgelaufen. Und plötzlich sagt ein Mann, ungefragt, wenn Sie nach Karlsruhe wollen, sind Sie hier im falschen Zug. Der hier fährt nach Berlin. Nein, wir so schnell wie möglich raus. Und dann sahen wir auf der Tafel Gleisänderung. In der Zeit, wo wir draußen waren, haben die das umgestellt. Der war nebenan. Leute, er hat seinen Engel befohlen. Ungefragt. Also wenn das nicht Gottes Führung ist, dann weiß ich es nicht. Wir haben Gott gedankt und sind dann in den Karlsruher Zug eingestiegen und kamen gut an. Das war ein persönliches Erlebnis. Und ich will auch noch was von Südamerika immer mal erzählen, was ich da erlebt habe. Es war eine Reisegruppe mit ca. 30 Personen, die wollten Rio de Janeiro sehen, wenn man schon mal in Südamerika ist. Und natürlich dann auch nachher nach Argentinien, Iguazu-Wasserfälle, was so die Highlights sind. Und natürlich dann zu unserem Kinderheim. Und wir hatten für diese Reise, hatten wir Psalm 91,11 als Leitwort ausgewählt. Man kann in Frankfurt am Flughafen einen kleinen Andachtsraum kann man reservieren, kann man mit einer Gruppe reingehen, und wir haben das dann so als Andachtsraum genommen und haben gesagt, so, wir wollen uns unter Gottes Führung stellen, und als Leitwort habe ich ausgesucht Psalm 91,11. Gut, wir kamen in Rio de Janeiro an, und ein Ehepaar, mit dem wir Kontakt hatten, sie war örtliche Reiseleiterin und ihr Mann, der war auch Pastor, war auch dabei, hat uns dann in Empfang genommen, und dann sagte er zu uns, so ihr Lieben, jetzt gehen wir mal in diese Ecke hier, da beten wir mal zusammen. Gerne. Und wir sind da rein, in die Ecke. Und dann betete er ganz laut. Und dann kam ein Satz vor, den habe ich nie vergessen. Herr, schicke deine Kriegsengel mit dieser Gruppe und bewahre sie. Ich dachte im ersten Moment, was betet der Mann? Kriegsengel soll hier mitgeschickt werden? Nein. Gut, erst später wurde mir bewusst, dass das nötig war. Ja, eine Frau wurde bestohlen. Wir mussten anhalten an einer Ampel und saßen in einem Bus. Und in dem Moment hat eine Frau das Fenster runtergeleiert. Ne? Und dann läuft einer vorbei da und greift da rein und reißt der Frau die Hand weg und haut ab. Und von den Reiseteilnehmern. Einer springt raus und läuft der Frau hinterher, oder dem Mann, ich weiß nicht, wer es war, ne? läuft hinterher. Seine eigene Frau hat Ängste ausgestanden, was passiert jetzt mit meinem Mann? Aber unterwegs hat er einen Polizisten getroffen, hat gesagt, das und das, so und so. Und ja, steigen Sie ein. Nun ist er mit der Polizei, mit dem Polizeiwagen hinter dem Kerl hergelaufen und irgendwo haben sie ihn geschnappt. Ja? Und er kam unbeschadet, kam er zurück und derjenige, der es gemacht hat, der saß hinten drin im Auto. Es war nichts passiert, aber er musste seiner Frau versprechen, das mache ich nie wieder. Er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Herr, schicke deine Kriegsengel. Und die braucht man manchmal. Und das können wir auch für uns merken, dass es das Beste ist, auf Gott uns zu verlassen und seinen Engeln. Wir tun gut daran, Gott zu bitten, Engel um uns unser Haus zu stellen, damit wir nicht vom Feind zu Schaden kommen. Ich schließe, indem ich uns dem Psalm 91,11 noch nach der Übersetzung von Hoffnung für alle noch einmal in Erinnerung rufe. Denn Gott wird dir seine Engel schicken, um dich zu beschützen, wohin du auch gehst. Amen. Der Herr segne euch.
Ja, ich habe euch eine kleine Hausaufgabe für euch. Wollte ich euch ganz gerne noch mitgeben, habe ich mir eigentlich überlegt. Ihr könnt ja diese Woche mal, also die jetzt vor uns liegt, die Woche, da mal über ein Missionswerk in Südamerika, neues Leben, dass jeder daran denkt und betet. Ich hoffe, dass so eine kleine, ihr könnt das dann auch immer machen, wenn ihr wollt, aber diese Woche, dass wir das mal besonders machen. Genau. Herzlichen Dank für den Bericht, herzlichen Dank für die Predigt und für die vielen Alltagserzählungen. Genau. Hat uns sehr aufgebaut. Danke. Wir hören jetzt ein Lied oder singen zusammen ein Lied, wer auf Gott vertraut, und dann wird uns der Karl-Heinz noch den Segen zusprechen.
Und die Engel, die sind gehorsam, die machen das, was er ihnen befohlen hat. Wunderbar, wir danken dafür. Noch ein Hinweis, ich habe da verschiedene Hefte, kleine Büchlein, Prospekte, Flyer, könnt ihr nehmen. Heute ist ein Sonntag, kostet gar nichts. Schön. Ja, da wollen wir uns unter den Segen des Herrn stellen. Herr, wir danken dir für dieses Zusammensein, dass wir einen Blick hineintun durften in dem Psalm 91, wo wir Schutz und Segen zugesprochen bekamen. Danke dafür. Und du wolltest uns weiterhin unter deinen Schutz und Segen stellen. Segne und behüte uns und bewahre uns. Hab Dank dafür. Amen. Einen guten Nachhauseweg, Gott befohlen. Ich werde die Grüße nach Südamerika 10.000 Kilometer weiterleiten. Danke für die Gebete. Das hat mich auch sehr gefreut.